Dachau. Ein nicht unwesentlicher Teil der Arbeit des Historikers besteht in der Suche nach Quellen. Irgendwo sind Mitteilungen, Belege, Listen, Karteien, Aufstellungen vergraben, aber man muss sie erst einmal finden. Wer waren die 3034 Männer des Zuges aus Puschkow, der am 12. September 1944 in Dachau ankam? Wo haben sie gelebt? Wie alt waren sie? Wie viele haben überlebt? Welche Dokumente sind erhalten, die uns Aufschluss darüber geben können und wo liegen sie? Als den Nazis dämmerte, dass ihre Herrschaft bald vorbei sein würde, begannen sie großflächig kompromittierende Akten zu vernichten. Die Öfen brannten Tag und Nacht. Aber nicht alles ließ sich so aus der Welt schaffen. Und es gab zu viele Akten. Jede Dienststelle, jede Unterabteilung musste Papier produzieren, schon um ihrer Existenzberechtigung willen. In Dachau wurden die Neuankömmlinge in einem Eingangsbuch erfasst und dann wurden Karteikarten angefertigt und in mehrfacher Ausfertigung an verschiedene Dienststellen verteilt. Nummern wurden vergeben. Absurde Formulare wie das, dass die wellige Nase und die blaugrünen Haare Marian Blums festhielt, wurden erfunden und penibel ausgefüllt. Ebenso wie das, dass Blums Haarfarbe und die Nasenform richtig stellte. Und bei einem Wechsel des Lagers begann alles wieder von vorne. Viele dieser verstreuten Akten entgingen der Vernichtung. Seither haben Archive, Gedenkstätten und Privatinitiativen viele dieser Dokumente aufgespürt, erschlossen und zusammengeführt. Auch das Selbstverständnis der Archive hat sich gewandelt. Vieles, was lange misstrauisch vor unbefugten Blicken weggeschlossen blieb, ist heute zugänglich und teilweise sogar im Internet einsehbar. Als der frühere Ahlener Stadtarchivar Karl-Heinz Bauer 1984 über das Wasser Alfinger KZ recherchierte, konnte er nur davon träumen, eines Tages die vollständige Namensliste der 400 aus Dachau überstellten Gefangenen aufzuspüren. Heute kennen wir ausnahmslos alle Namen der 3034 Gefangenen des übergeordneten Transports nach Dachau. Wir kennen ihre Geburtsdaten und sogar die Wohnadressen von mehr als der Hälfte dieser Menschen. Vielfach geben dürre Vermerke Auskunft über das Schicksal eines Menschen. Ein verwischter Stempelabdruck, eine rote Tinte mit der Aufschrift Delivered to the Camp by the US Army, auf der einen Karteikarte ein handgemaltes Kreuz mit einem Datum und vielleicht eine Ortsangabe auf der anderen. Die wenigsten Gefangenen waren nur an einem Ort. Karteikarten des einen KZs überlagern sich mit Formularen eines zweiten. Listen von Friedhofsverwaltungen mit 25 Jahre späteren staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsakten, wie bei der Zeugenaussage von Jerzy Baginski. Aus all diesen Puzzleteilchen lässt sich heute, anders als vor 40 Jahren, ein erstaunlich umfassendes Bild gewinnen. Allerdings, es braucht Zeit, es braucht Arbeit und es braucht vor allem Interesse. Wer also sind die 3034 Gefangenen, die an jenem 12. September 1944 in Dachau unter Geschrei und Schlägen aus den Waggons taumelten? Die statistische Auswertung sagt uns Folgendes. Es sind ausschließlich Männer, alle leben in Warschau oder in der näheren Umgebung. Ganze Straßenzüge spiegeln sich in den Wohnadressen. 85 Gefangene wohnten in der Tantka-Straße, 53 in der Twala-Straße, 98 in der Ulica Solec, 56 in der Ulica Povana, 97 in der Ulica Dobra und dabei kennen wir nur die Adressen von gut der Hälfte der Gefangenen. Auch ein Kaleidoskop von Berufen entfaltet sich aus diesen Listen. Vom Landarbeiter bis zum Juwelier, vom Friseur bis zum Bildhauer, vom Bildhauer bis zum Balletttänzer. Der Altersdurchschnitt beträgt 35 Jahre. Jeder Zweite ist Familienvater, aber es sind auch Kinder und Jugendliche unter ihnen. 154 Gefangene sind jünger als 18 Jahre. 45 von ihnen sogar jünger als 16. Der Jüngste ist 11 und der Älteste 80 Jahre. Aber was bedeutet diese trockene Statistik denn tatsächlich? Andrzej Branecki ist noch Schüler, fast noch ein Kind, als er verhaftet wird. Der Vater Václav ist 1939 gestorben. Er wohnt mit seiner Mutter Amalia in der Ulica Obozna. Andrzej landet wie alle anderen im KZ Dachau. Von dort aus wird er in ein Außenlager von Landsleiter geschickt. Und da kann man ihn nicht brauchen und schickt ihn weiter nach Buchenwald. Das Jahr 1944 ist noch nicht zu Ende, da hat Andrzej Branecki schon 3 Konzentrationslager kennengelernt. In Dachau trägt er die Nummer 106.016, von Natzweiler bekommt er die Nummer 29.807 und in Buchenwald wird er zur Nummer 55.099. Zu dem Zeitpunkt ist der Junge noch keine 15 Jahre alt. Wir wissen nicht, ob er Buchenwald überlebt hat. Das verbirgt sich hinter diesen Zahlen. Für die Neuankömmlinge aus Warschau ist das KZ Dachau jedoch eine Durchgangsstation. Die meisten von ihnen werden nur etwa 2 Wochen dort bleiben, denn eigentlich sind sie für das KZ Natzweiler bestimmt. Doch im September 1944 ist das im Elsass gelegene Stammlager Natzweiler Struthof bereits in Auflösung. Die Alliierten haben große Teile Frankreichs befreit. Es ist nur noch eine Frage von Wochen, bis sie vor den Toren des KZ stehen werden. Das Lager muss auf die andere Rheinseite verlegt werden. Dort entstehen im Herbst 1944 an die 70 Außenlager. Am 23. November werden französische Soldaten ein leeres Stammlager vorfinden. Fortan ist das KZ Natzweiler ein Satellitensystem ohne Zentralgestirn. Deshalb wird der Zug nach Dachau geleitet. Dort erfolgt die Aufteilung der polnischen Gefangenen auf die Natzweiler Außenlage gewissermaßen stellvertretend. Der Lagerbürokratie tut dies allerdings keinen Abbruch. Wo sie schon einmal in Dachau sind, müssen sie auch erfasst und durchnummeriert werden. Man weist ihnen fortlaufend Gefangenennummern zu. 104.841 bis 107.874. Die Schreibstube ist ein Ort babylonischer Sprachenvielfalt. Die Verständigung ist schwierig, deshalb verzichten manche Schreiber, ihrerseits Häftlinge, auf das Erfassen der Adresse. Die ist nicht so wichtig. Dass sie jemals dorthin zurückkehren, ist ohnehin nicht vorgesehen. Es soll schnell gehen. Andere Schreiber sind gründlicher. Immerhin ist dafür eine Spalte vorgesehen. Und Gründlichkeit ist schließlich ein urdeutsches Gebot. Was aber auf keiner Liste und auf keiner Karteikarte fehlt, ist der Beruf des Delinquenten. Denn das ist ihr ganzer Daseinszweck. Sie sind hierher gebracht worden, um dem Deutschen Reich zu dienen. Sind sie dann zu Tode erschöpft, wird man sie für ihre Faulheit bestrafen, ausgemustert und es wird für Nachschub gesorgt. In den Tagen am 24. bis 27. September werden die Warschauer Gefangenen auf die verschiedenen Natzweiler Außenlager verteilt.
Es geht zu wie auf dem Sklavenmarkt. Daimler Benz hat den Vorzug. Der Personalleiter des Mannheimer Werks reist nach Dachau, um sich die kräftigsten Gefangenen auszusuchen. Dann werden 1060 Polen nach Mannheim-Sandhofen verbracht. Dort befindet sich ein Werk von Daimler Benz, das Militär-LKWs produziert. Als Lager dient die Sandhofer Volksschule. Die Häftlinge müssen täglich 5 Kilometer zum Werk und zurück marschieren. Als Verpflegung gibt es wochenlang nur Suppe aus Rübenblättern. Zugeteilte Lebensmittel werden von den SS-Männern unterschlagen und verhökert. Doch Dienst ist Dienst und Schnaps ist Schnaps. Die im Untergeschoss der Schule untergebrachten Wachleute sind nicht nur grausam, sie sorgen auch für Gemütlichkeit. Zur Weihnachtsfeier laden sie Mädchen aus dem Stadtteil ein. Die sehen dann, wie Häftlinge bei Stromausfall auf aufgebockten Fahrrädern für die schummrige Beleuchtung sorgen müssen. Der Lagerführer ist ein Kulturmensch, werktags Schinder, sonntags Kirchenorganist. Zum Gottesdienst bringt er Häftlinge mit, die den Blasebalg der Orgel treten müssen. Mitte Dezember wird das Lager bombardiert. 400 Verletzte, Kranke und Ausgelaugte werden nach Buchenwald abgeschoben.
Weitere 1000 Polen werden von Dachau aus nach Frankfurt geschickt. Sie werden den Adlerwerken zugeteilt, die in der Weilburger Straße Motoren und Fahrgestelle für Schutzpanzer produzieren. Es ist ein KZ mitten in der Stadt. Deckname Katzbach. Hier ist die Todesrate besonders hoch. Schon während der Existenz des Lagers sterben 692 der ca. 1600 Häftlinge. Als dann das Lager im März 1945 aufgelöst wird, werden 500 marschunfähige Gefangene, Kranke, Sterbende in Güterwaggons gesperrt. Erst 3 Tage später setzt sich der Zug in Bewegung. Als der in Bergen-Belsen ankommt, sind nur noch 8 von ihnen am Leben. Andere Häftlinge werden auf einen Todesmarsch nach Buchenwald getrieben, später nach Dachau. Auch von ihnen werden nur wenige überleben.
400 Warschauer landen in Schörzingen auf der Zollernalb. Sie sind dem Projekt Wüste zugeteilt, dem sinnlosesten unter all den sinnlosen Unternehmungen gegen Kriegsende. Ihr soll wie in den KZs Wiesingen, Erzingen, Dautmergen, Dommetingen und Schonberg Ölschiefer abgebaut werden. Das soll dem Kraftstoffmangel abhelfen. Am Ende werden 3500 Häftlinge für 1500 Tonnen Mineralöl sterben. Für Öl, das so minderwertig ist, dass es nur für speziell umgebaute Motoren taugt. Auch in Schörzingen überleben weniger als die Hälfte der Gefangenen.
Und 400 Warschauer Gefangene kommen nach Wasseralfingen.
In Dachau bleiben etwa 170 Gefangene aus Warschau zurück. Für sie findet sich keine Verwendung. Ob alle oder nur ein Teil von ihnen, wissen wir noch nicht genau, aber zumindest etliche von ihnen werden in die KZs Buchenwald und Neuengamme abgeschoben.
In Dachau wird in jenen Tagen um den 25. September 1944 die Gruppe der 14 Häftlinge, Hausgemeinschaft Ulitzer Tanker 23, auseinandergerissen. 7 von ihnen kommen nach Wasseralfingen.
Marian Blum.
Der 40-jährige Drucker und Vater eines Kindes wird nach Mannheim geschickt. Im Dezember 1944 wird er von dort nach Buchenwald weitergeleitet, wo sich seine Spur verliert.
Kasimir Szpiczo.
44 Jahre alt, auch er Vater eines Kindes. Von Beruf Buchhalter, wird ebenfalls Frontarbeit für Daimler-Benz in Mannheim leisten. Ob er überlebt hat, wissen wir nicht.
Kasimir Lapczynski.
Für den 40-jährigen Elektrotechniker und Familienvater scheint es im Natzweiler-Universum keine Verwendung zu geben. Er verbleibt in Dachau und wird am 12. Dezember nach Buchenwald verlegt. Es gibt keine Hinweise über sein weiteres Schicksal.
4 Hausbewohner der Ulitzer Tanker 23, der Landarbeiter
Stanisław Telaszek.
In Dachau spricht man Deutsch und macht aus ihm einen Stanislaus, 46 Jahre alt.
Der 40-jährige Elektromonteur
Stanisław Wiśniewski.
Auch er wird in Stanislaus umbenannt.
Der 43-jährige Friseur
Władysław Żukowski.
Sowie der 31 Jahre alte
Eugeniusz Dawacki,
der nach deutschem Gusto Eugen zu heißen hat.
Sie alle gelangen in das tödlichste aller Lager, zu den Adlerwerken in Frankfurt am Main. Nur von Sawatzki wissen wir, dass er überlebt hat. Sein Glück? In Frankfurt kann man ihn nicht brauchen. Was soll man in der Panzerproduktion schon mit einem Schreiber anfangen? Er wird am 14. Oktober nach Dachau zurückgeschickt. Dort will man ihn auch nicht haben und reicht ihm am 9. November in den Natzweiler Kosmos zurück. Wohin genau, ist nicht belegt. Aber auch da kann man ihn offenbar nicht brauchen. Sawatzki wird abermals nach Dachau zurückgeschickt und kommt dort am 18. November an.
Der letzte Eintrag auf seiner Karteikarte belegt die Befreiung. Ein blasser Stempelaufdruck in roter Farbe vermeldet, dass Eugeniusz Sawatzki aus der Ulica Tamka 23 in der Obhut der US-Armee angekommen ist.
Wasser Alfingen. 1944 ist der Luftraum über Deutschland heftig umkämpft. Die deutsche Luftwaffe kann den alliierten Geschwadern wenig entgegensetzen. Sie hat nie mehr als 2500 Jagdflugzeuge zur gleichen Zeit, verliert aber währenddessen der gesamten Kriegszeit das 15-fache des Maximalbestandes. 39.000 Maschinen. Es ist eine Materialschlacht. Die Luftwaffe fordert händeringend Flugzeuge, mehr Flugzeuge. Deren Produktion hat höchste Priorität. Doch kaum in der Luft sind sie schon wieder kaputt, abgeschossen. Vom überforderten Pilotennachwuchs geschrottet, von technischen Defekten gelähmt. Flugzeuge wiederum brauchen Motoren. Die müssen gleichzeitig leicht sein und viel leisten. Und darum halten sie nicht lange. Oft sind sie nach 40 Betriebsstunden schon verschlissen und müssen getauscht werden. Daher hat auch die Produktion von Flugmotoren allerhöchste Priorität. Einer dieser Motoren ist der DB603 von Daimler-Benz. Der rund eine Tonne schwere Koloss bringt 1800 PS auf den Propeller, ist aber höchst unzuverlässig. Fast 9000 Stück werden davon gebaut. Motoren wiederum brauchen Kurbelwellen. Der DB603 sogar eine ziemlich große. Und da kommt Wasser Alfingen, die Firma Alfing Kessler und das Wasser Alfinger KZ ins Spiel. Die Maschinenfabrik Alfing Kessler ist ein hochspezialisierter Rüstungsbetrieb. Nur drei Firmen in Deutschland können derart große Kurbelwellen in der geforderten Qualität herstellen. Eine davon ist der Wasser Alfinger Betrieb. 1943 wird die Essener Kurbelwerkfabrik von Krupp bombardiert. Da sind es nur noch zwei. Was, wenn Alfing nun ebenfalls bombardiert wird? Das wäre das Aus für die deutsche Luftwaffe. Am März 1944 wird der sogenannte Jägerstab gegründet. Eine gemeinsame Arbeitstruppe von Reichsluftfahrt und Rüstungsministerium. Der Jägerstab, später wird er zum Rüstungsstab umbenannt, soll die Produktion von Jagdflugzeugen sichern und die Produktion erhöhen. Dazu wird er mit weitreichenden Kompetenzen und Geldmitteln ausgestattet. Dort fällt die Entscheidung, die wichtigen Fabriken und Zulieferbetriebe unter Tage zu verlagern, damit sie vor Luftangriffen geschützt sind. Im ganzen Land beginnt man Stollen in Berge und Hügel zu treiben. Auch ein Teil von Alfing Kessler soll unter Tage verlagert werden. Nicht die ganze Firma, sondern nur die Kurbelwellenfertigung für den Daimler-Benz-Flugmotor DB603. Als ausführende Instanz bindet der Jägerstab die Organisation TOT ein, eine paramilitärische Bautruppe, die dem Rüstungsministerium untersteht. Die Organisation TOT, kurz OT genannt, hat bereits ein gewaltiges Imperium aus Kriegsgefangenen und Zwangsarbeitern aufgebaut, die sie oft unter brutalem Zwang und militärischer Bewachung auf den Baustellen schuften lassen. Ab 1943 kommen KZ-Häftlinge hinzu, die die OT bei der SS anfordert. Ende 1944 verfügt die Organisation TOT über ein Heer von fast 1,4 Millionen zwangsrekrutierten Arbeitskräften. Ihr wird nun die Bauleitung für die Untertageverlagerung übertragen. In Wasseralfingen ist unterdessen ein ausuferndes Geflecht von Zwangsarbeit entstanden. Wir haben bis heute keine Vorstellung, wie viele Zwangsarbeiter es im Altkreis Aalen und insbesondere in Wasseralfingen gab. Es müssen Tausende gewesen sein. Schätzungen besagen mindestens 5000, aber vielleicht noch deutlich mehr. Im Unterschied zu anderen Städten gibt es in Aalen keine Forschung zu diesem Thema. Neuere Archivfunde versprechen Aufschluss. Aber es wird viel Arbeit erfordern, sie auszuwerten. Jedenfalls entstehen in Wasseralfingen 6 große Lager mit zusammengenommen fast 50 Baracken für die Zwangsrekrutierten aus aller Herren Länder. Die Firma Alfing Kessler und SHW sind tief verstrickt in dieses System der Zwangsarbeit. Ihre Arbeitskräftebedarf ist ausschlaggebend für die Menge und den Charakter der Zwangsarbeit. Es entstehen zusätzlich sogenannte Arbeitserziehungslager, die von der Gestapo verwaltet werden. Der Übergang zwischen Zwangsarbeit und KZ wird fließend. Eines der Arbeitserziehungslager ist das Lager Iranhalle, über das nach dem Krieg niemand mehr reden möchte. Es liegt auf dem Firmengelände von Alfing, ist mit Stacheldraht umzäunt und militärisch bewacht, nachts sogar unter Einsatz von Hunden. Tagsüber ist für die Bewachung der firmeneigene Werkschutz zuständig, nachts die Wehrmacht. Dort schuften verschleppte Belgier, Franzosen und Italiener. Organisation Todt, Wehrmacht, Gestapo, SS, Alfing, Werkschutz, alle haben ihre Finger in diesem System der ausufernden Unterdrückung und Ausbeutung. Ein Insasse wird nach dem Krieg belgischen Ermittlern zum Protokoll geben.
Es gab eine ständige Bewachung. Sie wurde vom Werkschutz durchgeführt, der eine schwarze, leicht braunmelierte Uniform trug und eine Kappe mit einem roten Band, ähnlich wie unsere Busfahrer, und lange Hosen mit Gamaschen. Diese Männer waren mit Revolvern und Schlagstöcken bewaffnet. Aus der Halle führte man uns zum Arbeitsplatz, wo wir vom gleichen Werkschutz bewacht wurden. Die Deutschen fragten uns, wer in der Fabrik arbeiten wollte. Wir haben uns alle geweigert. Man hat dennoch einige von uns zwangsverpflichtet, die aber ihre Arbeit nicht zufriedenstellend verrichteten. Was mich betrifft, habe ich mich, obwohl ich Mechaniker bin, geweigert, in der Fabrik zu arbeiten. Ich wurde dann, wie die Mehrheit von uns, zum Stollenbau am Berg neben der Fabrik, 6. Errichtung einer unterirdischen Fabrik, eingeteilt.
Nach dem Krieg wird es die eigene Initiative des Unternehmens freilich nie gegeben haben. Den Stacheldraht auf dem Firmengelände, den bewaffneten Werkschutz, den eigenen Stollenbau. Der Firmenchef Karl Kessler ist in der Aalener Rückschau längst zum leuchtenden Beispiel für die heutige Jugend geworden, nachdem eine Schule in Wasseralfingen benannt ist. 1937 wird Kessler aber erst einmal zum Wehrwirtschaftsführer geadelt. Im Jahr darauf folgt die Veredelung der Firma zum nationalsozialistischen Musterbetrieb samt Verleihung der goldenen Betriebsfahne. 1943 kann Karl Kessler schließlich in der firmeneigenen Werkzeitung, die den Namen Wir Kameraden trägt und auf dem Titelbild eine Preschke-Soldatengestalt mit der absurden Kombination von Schwert und Stahlhelm zeigt, stolz verkünden:
Meine lieben Mitarbeiter, unsere Leistungen im Jahr 1943 haben uns die höchste Anerkennung eingebracht, die einem Rüstungsbetrieb zuteil werden kann. Wir haben auch die 2. Anerkennungsurkunde des Reichsministers für Rüstung und Kriegsproduktion und des Reichsorganisationsleiters der NSDAP und Leiters der Deutschen Arbeitsfront erhalten und sind darüber hinaus vom Führer zum Kriegsmusterbetrieb ernannt worden. Ihr dürft stolz sein auf dieses Zeugnis für eure Leistungen und ich darf stolz sein auf eine solche Gefolgschaft. Heil Hitler, euer Betriebsführer.
In den goldenen Bempel wird nun auch das Kriegsverdienstkreuz eingewebt. Minister Speer macht seine Aufwartung. Ein Jährling darf bei der anschließenden Betriebsfeier Wasseralfinger Schlosser Lyrik zum Besten geben.
Fasse den Hammer am Ende des Spiels, freu dich am Pack des klingenden Spiels, drücke drauf, siehst um die Pfeile nicht schadet, was du auch tun magst, Pfeile gerad.
Das ist die Situation, in die hinein die Entscheidung des Jägerstabes fällt, die kriegswichtige Luftfahrtproduktion unter Tage zu verlagern. Massen von Arbeitskräften werden angefordert. Das Reservoir der Konzentrationslager kann sie liefern. Alfing Kessler hat bereits Erfahrung im Stollenbau. Seit 1942 werden Luftschutzstollen in den Brauneberg getrieben. Zunächst nur als Unterstände für die Belegschaft. Für die wesentlich breiteren Produktionsstollen ist das Schiefergestein eigentlich nicht geeignet. Es ist stark einsturzgefährdet. Aber egal, es muss schnell gehen. Und wenn nach dem Endsieg alles zusammenkracht, wen kümmert das? Eilig wird das schon bestehende Wiesendorflager um einen zweiten Teil mit 4 Baracken erweitert, mit Wachtürmen ausgestattet und mit Stacheldraht umzäunt. Finanziert wird das von der Firma Alfing und Kessler. Ihr gehört das Lager und sie wird die Baracken Jahre später verkaufen. Wachpersonal wird zusammengetrommelt. Es wird sich aus Personen ganz unterschiedlicher Herkunft zusammensetzen. OT-Männer und SS-Leute, die sich wiederum aus früheren Wehrmachts- und Luftwaffensoldaten, aber auch aus Wachpersonal anderer KZs zusammensetzen. Lagerleiter wird ein SS-Mann namens Weiß. Er wird später nie eindeutig identifiziert werden können. Dann, am 27. September 1944, trifft der Transport der 400 Warschauer Häftlinge aus Dachau ein. Noch ist alles chaotisch. Das Lager erst halb eingerichtet. Die Bewacher wissen nicht so recht, was sie mit den Arbeitssklaven anfangen sollen. Aber das klärt sich rasch. Manche werden zu Gleisbauarbeiten abgestellt, die meisten aber für den Stollen. 5 weitere Gefangene treffen ein. Sie werden aus anderen Lagern herbeigeholt. Einer von ihnen ist der Arzt David Wodzinski, der einzige Jude im Lager. Er soll als Lagerarzt fungieren. Wodzinski hat schon das Warschauer Ghetto überlebt und eine Odyssee durch verschiedene Konzentrationslager hinter sich. Später wird er als Zeuge im Eichmann-Prozess aussagen. Die 4 anderen Gefangenen werden zum schlimmsten Albtraum der polnischen Häftlinge mausern. Sie sind die sogenannten Kapos, rekrutiert aus der Häftlingskategorie der Kriminellen. Ihre fortwährende Brutalität ist gefürchtet. Es sind Gestrandete. Ob sie tatsächlich eine kriminelle Vorgeschichte haben, ist ungewiss. Die Nazis sind mit solchen Zuweisungen schnell bei der Hand. Auf jeden Fall aber haben die Kapos schon eine lange KZ-Geschichte hinter sich. Sie haben gelernt, auf welche Seite sie sich schlagen müssen, um Privilegien zu ergattern. Die brauchen sie, um zu überleben. So funktioniert das perfide System. Die polnischen Gefangenen sind ihnen auf Leben und Tod ausgeliefert. Der Wasseralfinger-Überlebende Stefan Kiniewicz, später ein hochgeachteter Geschichtsprofessor an der Warschauer Universität, berichtet 1974 gegenüber polnischen Staatsanwälten:
In dem Lager Wasseralfingen war ich in der sogenannten Schreibstube für die Führung verschiedener Nachweise beschäftigt worden. Der Hauptschreiber, der sogenannte Lagerschreiber, war einer der 4 deutschen kriminellen Gefangenen, welcher die Funktion eines Kapus innehatte. Sie waren alle grausam, schlugen und terrorisierten die Gefangenen ohne den geringsten Anlass. Der Kapo Preuß hat im Spätherbst des Jahres 1944 den Gefangenen namens Krenn, welcher aus Lodz stammte und von Beruf Lehrer war, so stark geschlagen, dass dieser nach einigen Wochen verstorben ist. Ein weiterer ähnlicher Vorfall der Misshandlung eines Gefangenen bis zum Tode eignete sich in der Weise, dass ein Gefangener, dessen Name mir im Augenblick entfallen ist, sich während der Arbeitszeit außerhalb des Lagers in einer gewissen Entfernung von seinem Kommando gelöst hatte. Er wurde unter dem Verdacht, einen Fluchtversuch gemacht zu haben, in das Lager zurückgebracht. Ich habe persönlich gesehen, dass dieser Gefangene am Tor neben dem Wachturm misshandelt worden ist. Dieser Gefangene lag auf der Erde und eine Gruppe Wachmänner hatte ihn umstellt. Diese Gruppe, in welcher sich auch der Lagerführer Weiß befand, schlug ihn. Der Gefangene lag den ganzen Tag über an der gleichen Stelle, wonach er in das Kämmerchen neben der Schreibstube getragen wurde, wo er am darauffolgenden Tage verstorben ist. Mir ist aus eigener Beobachtung bekannt, dass der Lagerschreiber in dieses Kämmerchen gegangen ist und diesen Gefangenen geschlagen hat. Ich habe auch gesehen, dass der Körper aus der Schreibstube oder dem benachbarten Raum einen Knüppel mitnahm und sich in das Kämmerchen begeben hat, wo dieser Gefangene lag. Ich habe sofort danach das Geräusch der Schläge und das Stöhnen des Gefangenen gehört. Dieser Gefangene ist verstorben. Es gab noch mehr Vorfälle der Misshandlung von Gefangenen mit tödlichem Ausgang, aber ich kann mich an die näheren Umstände dabei nicht mehr erinnern.
Zum mörderischsten Problem für die Gefangenen wird aber die mangelhafte Ernährung. Die zugeteilten Nahrungsrationen sind ohnehin schon völlig unzureichend. Aber Kinjewitsch berichtet in seinen Erinnerungen auch, dass die Bewohner darüber hinaus systematisch zugeteilte Lebensmittel unterschlagen, die sie dann verkaufen oder gegen Schnaps eintauschen. Die zu schwerster körperlicher Arbeit gezwungenen Gefangenen verhungern in den 4 Monaten ihres Aufenthalts in Wasseralfingen. Ein Wasseralfinger Augenzeuge wird später dem Aalener Stadtarchivar Bauer berichten.
Einmal habe er beobachtet, wie sich ein Häftling, völlig entkräftet, auf seinen Schaufelstiel stützte. Plötzlich sei der Häftling ganz langsam an seiner Stütze abwärts geglitten und umgefallen. Er war gestorben und habe seine Leiche dann nach hinten weggeschafft.
Dies alles geschieht unter den Augen der Bevölkerung und auch unter den Augen der Belegschaft von Alfred Kessler.
Herr S. berichtete, man konnte die Häftlinge täglich sehen, wenn sie zur Arbeit gebracht wurden. Es seien lebende Leichname gewesen. Die Kranken führten den Arbeitstrupp an, sie konnten kaum noch gehen und wurden von ihren Kameraden gestützt. Die deutschen Arbeiter bei Alfingen, die das täglich beobachteten, hätten oft untereinander gewettet, wie viele Tage der eine oder andere Kranke noch zur Arbeit erscheine. Die Leute seien vor Schwäche fast umgefallen. Laufen seien einige von ihnen krepiert. Manchmal habe man auch Transporte gesehen. Die Häftlinge seien zusammengefercht auf Lastwagen hergebracht worden. Als sie ausstiegen, hätten sich viele vor Erschöpfung kaum auf den Füßen halten können.
Dass dies der Firmenleitung des prosperierenden nationalsozialistischen Musterbetriebs Alfing Kessler entgangen sein sollte, ist vollkommen undenkbar. Warum ist die Firmenleitung nicht eingeschritten? Sie hatte die Mittel mit Leichtigkeit aufgebracht und ganz gewiss auch über genügend Gewicht verfügt, durchzusetzen, dass die Gefangenen wenigstens nicht unter ihren Augen verhungern. Sie hätte das auch gut begründen können, denn was nützen ihnen Arbeiter, die vor Schwäche fast umfallen? Alfred Kessler hat das unterlassen. Und keine der nach dem Krieg vorgebrachten Ausreden kann diese Schuld aus der Welt schaffen oder auch kleinreden. Von den 400 polnischen Gefangenen haben nur 159 überlebt. Wir kennen das präzise Todesdatum und den Sterbeort von 196 Wasseralfinger KZ-Häftlingen. Lediglich von 45 Menschen wissen wir nicht genau, was ihnen zugestoßen ist. Sie wurden nach dem Krieg als vermisst registriert. Vielleicht hat es der eine oder andere geschafft, sich ins Ausland durchzuschlagen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass zumindest der Großteil dieser 45 ebenfalls gestorben ist. Viele Gefangene berichten von Arbeitsunfällen, von Stolleneinstürzungen, mit schweren Todesopfern. Ein Wasseralfinger Augenzeuge hat Stadtarchivar Bauer berichtet, dass er gesehen habe, wie Leichen mitsamt dem Ausruf kurzerhand auf die Abraumhalde am Spiefel geworfen wurden. Andere Gefangene werden erschossen, wie die vier Unbekannten bei der Schillerlinde. Aber der große Teil der Häftlinge stirbt nicht in Wasseralfingen selbst. Die Arbeitsunfähigen werden vorher aussortiert und in das Sterbelager Weihen gekarrt. Beim Standesamt Wasseralfingen sind die Gräber von 33 KZ-Opfern registriert. Von 17 Gefangenen verliert sich ab Wasseralfingen jede Spur. Wir müssen also von insgesamt 50 Toten in Wasseralfingen selbst ausgehen. 109 Gefangene sterben in Weihen. Dies sind die zu Tode Erschöpften, die man weggeschafft hat, weil man sie in Wasseralfingen nicht mehr gebrauchen kann. Anfang Februar 1945 wird das Wasseralfinger Lager aufgelöst, die verbliebenen Gefangenen nach Neckar-Elz geschafft und von dort in weitere Lager, die auch noch kurze Zeit existieren werden, verschafft. In Neckar-Elz sterben weitere 8 Wasseralfinger Häftlinge, 7 in Auerbach, 3 der Gefangenen werden nach Dachau zurückgetrieben. Dort sterben noch einmal 33 Wasseralfinger Häftlinge. Die Todesrate der Wasseralfinger Gefangenen beträgt 60%, eine selbst für Konzentrationslager exorbitante Zahl.
Josef Dembeck,
der Arbeiter aus der Ulica Tamka 23, 44 Jahre, Vater zweier Kinder, hat bis Neckar-Elz durchgehalten. Aber er ist zu schwach und erschöpft für den Todesmarsch zurück nach Dachau. Die Marschunfähigen werden in einen Zug gepfercht, der am 2. April 1945 in Dachau eintritt. Josef Dembeck stirbt am 22.04. in Dachau, eine Woche bevor das KZ von amerikanischen Truppen befreit wird.
Stanisław Januszczak,
ein 34-jähriger Kaufmann, sowie
Bolesław Romanowski,
33 Jahre, Bautechniker von Beruf, kommen mit demselben Zug in Dachau an. Aber ihnen ergeht es besser. Sie müssen noch einmal weiterziehen. Der Münchner Flughafen ist beschädigt und muss repariert werden. Januszczak und Romanowski werden in München-Riem von den Amerikanern befreit und überleben.
Ignacy Kowalewski,
der 45-jährige Polizist aus der Ulica Tamka 23, ist ebenfalls in einem Zug aus Neckar-Elz, aber der gerät zwischen die Fronten, steht ein paar Tage herum und wird schließlich in Osterburgen befreit.
Jan Roszynski,
43 Jahre alt, Händler, wird von Wasseralfingen nach Feigen verlegt. Dort stirbt er am 18. März. Der Lagerschreiber notiert als Todesursache Rheumatismus, allgemeine Körperschwäche.
Jaworski,
dem 39 Jahre alten Arbeiter ergeht es ähnlich. Er wird schon am 16. Januar aus Wasseralfingen nach Feigen abgeschoben und stirbt dort am 5. Februar.
Aleksander Dziedziątko,
der 34 Jahre alte Museumsdiener, kommt gemeinsam mit seinen Nachbarn Debeck, Januszczak und Romanowski am 2. April aus Neckar-Elz in Dachau an. Er erlebt noch die Befreiung des Dachauer KZs, aber ist zu Tode erschöpft. Nach 12 Tagen der mit Händen greifbaren Freiheit verliert Aleksander Dziedziątko den Kampf und stirbt am 10. Mai 1945 in Dachau.